D-I-O
Radio
F-U-C-H
S-E
Füchse.
Wir sind die
Radio Füchse
auf TV 96.0
und www.radiofüchse.de.
Hallo, hier sind die Radiofüchse und mit dabei sind heute Helen, Heidi, Kaspar, Yuki, Carla, Johann, Ben und Liz. Heute in unserer Sendung geht es um Umwelt und Tiere.
Dazu haben wir tolle Themen ausgesucht. Ein Interview mit einer Erdbebenexpertin. Wir haben eine Umfrage über komische Tiere gemacht. Außerdem ein Interview mit einer Tierärztin. Wir waren bei der Müllabfuhr und wir haben Andrea, die Wahlexpertin, interviewt. Dazu aber später mehr.
Welches Thema findest du denn am besten, Liz?
Also ich fand das Interview mit der Wahlexpertin Andrea am besten, weil es sehr spannend war. Und weil wir Andrea endlich wieder hören konnten. Sie war nämlich unsere frühere Kursleiterin. Zum Glück macht sie nur Urlaub. Und du, Ben, was fandest du am besten?
Am besten fand ich, als wir bei der Stadtreinigung waren. Sogar Schneefahrzeuge standen da und ganz viele Müllautos.
Jetzt machen wir weiter mit dem Lied Astronaut von Sido und Andreas Burani. Ich habe mir das Lied ausgesucht, weil es gute Laune macht. Und das ist doch super für den Anfang unserer Sendung.
Und jetzt viel Spaß.
Ich heb ab, nichts hält mich am Boden.
Hier sind die Radiofüchse Helen
und Heidi.
Yuki, Johann und Ben haben meine Tante Claire interviewt.
Sie ist nämlich Erdbebenexpertin und wir haben ihr ganz viele spannende Fragen über Erdbeben in Deutschland gestellt.
Wenn ihr auch wissen wollt, wo die meisten Erdbeben in Deutschland sind, dann hört doch mal rein.
Hallo, hier sind die Radiofüchse und mit dabei sind heute
Yuki,
Johann
und Ben. Am Telefon ist gerade Claire. Hallo Claire.
Ja, hallo ihr Radiofüchse.
Welchen Beruf hast du?
Ich bin Seismologin und ich habe Geophysik studiert.
Was ist das denn eigentlich?
Also Seismologin ist eine Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin, die sich um das Thema Erdbeben kümmert.
In welcher Jahreszeit brechen die meisten Erdbeben aus?
Die haben keine bestimmte Jahreszeiten, die brechen das ganze Jahr über aus. Oder entstehen mehr als ausbrechen, würde man sagen.
Wie entsteht eigentlich ein Erdbeben?
Ja, ein Erdbeben, das entsteht dadurch, dass zwei Platten, die auf der Erdoberfläche sich bewegen, ruckartig aneinander sich bewegen. Also entweder gegeneinander, aneinander vorbei oder auseinander.
Gibt es eigentlich Gebiete in Deutschland, wo Erdbeben häufig ausbrechen?
Ja, das gibt es. Es gibt das Gebiet zwischen Köln und Aachen, die Rheinische Bucht, da entstehen Erdbeben häufiger. Oder entlang des Rheingrabens, im Oberrheingraben, aber auch im Schwäbischen Alb, um Tübingen herum, in Süddeutschland. Und oder auch in Ostdeutschland, das Gebiet vom Vogtland. Und natürlich auch in Süddeutschland an den Alpen.
Was können die Menschen in solchen Gebieten tun, da ja alles zubrechen kann?
Genau, also man kann ja, wie ihr bestimmt schon wisst, Erdbeben nicht vorhersagen. Aber man kann sich vor den Auswirkungen eines Erdbebens schützen, indem man in diesen Gebieten bestimmte Bauvorschriften beachtet, damit die Häuser besonders erdbebensicher sind und im Fall eines solchen stärkeren Erdbebens keine Gebäudeschäden auftreten.
Was ist eigentlich ein Wasserbeben?
Also ein Wasserbeben ist in dem Sinne ein Erdbeben, das stattfindet mit Wasser, also im ozeanischen Bereich, das heißt am Ozeanboden. Und diese Erdbeben sind besonders gefährlich, wenn sie stark sind, weil sie eine Tsunami hervorrufen können.
Wie viele Erdbeben brechen in Deutschland im Jahr eigentlich aus?
Oh, da sind Hunderte. Aber es ist jetzt nicht so, dass jedes Erdbeben gespürt wird. Überhaupt nicht. Die meisten sind Mikrobeben. Das heißt, die sind so schwach, dass deren Magnitude nicht mal 2,0 erreicht. Und die kommen ganz unbemerkt davon.
Was passiert bei Erdbeben Stärke 6? Ich glaube, dass ein Haus wackelt und die Dinge fallen aus den Regalen.
Ja, das kann passieren. Also bei den Erdbeben der Stärke 6, das ist ungefähr die Stärke, die 1992 an der deutsch-holländischen Grenze in Roermond passiert ist. Das war nämlich Stärke 5,9. Da ist es schon so, dass das von ganz vielen Menschen gespürt worden ist und auch ordentliche Schäden hervorgerufen haben. Aber die Auswirkung eines Erdbebens und wie schlimm es diese Sachschäden entstehen können, hängt auch davon ab, wie die Bodenbeschaffung an der Stelle ist. Also je fester das Gestein, desto weniger zerstörerische Wirkung es hat. Und je weniger fest der Boden ist, umso stärker die Auswirkung.
Und was passiert bei Erdbeben Stärke 3?
Also bei Erdbeben Stärke 3, wenn der Erdbeben nicht gerade an der Erdoberfläche stattgefunden hat, dann passiert eigentlich recht wenig. Man merkt ein bisschen Rütteln und dass sich was bewegt. Ja, das ist es ungefähr. Da muss es schon ein bisschen stärker sein, dass man Klirren bei den Gläsern, in den Schränken hat oder so etwas in der Richtung.
Und in welchem Land brechen die meisten Erdbeben aus?
Ja, da gibt es verschiedene Ecke auf der Erde. Also in Japan gibt es ganz viele Erdbeben, sehr häufig. Dann gibt es natürlich auch in China ganz viele Erdbeben, aber auch in Südamerika und in Nordamerika. Eigentlich immer dort, wo zwei Platten, also von der Erdkruste, aufeinandertreffen oder aneinander gleiten.
Danke für das Telefoninterview.
Ja, ich danke euch auch, Radio Füchse. Mir hat es viel Spaß gemacht und ich hoffe euch auch.
Ja, das hat uns sehr viel Spaß gebracht. Tschüss!
Carla, was stellst du dir eigentlich unter einer Knuddelraupe vor?
Eine pelzige Raupe.
Stimmt, das könnte man glauben. Aber es ist nicht ganz so richtig. Ist aber gar nicht so schlimm. Die Leute auf der Straße wussten das nämlich auch nicht. Was glauben Sie, ist ein großer Gabelschwanz?
Ein großer Gabelschwanz hört sich an wie ein Pferd mit einem langen Schwanz. Also er gehört auf jeden Fall zur Gattung der Gabenkäfer. Ja, der gehört zur Gattung der Gabenkäfer.
Gabelschwanz, hat man nicht gehört, ich weiß es nicht, kann ich nicht sagen. Hat er 6 Füße, hat er 8 Füße, hat er 4 Füße, kann er fliegen?
Was glauben Sie, ist ein Riesenseitenspinner?
Eine Kreuzspinne.
Was glauben Sie, ist ein Taubenschwänzchen?
Keine Ahnung.
Er kann fliegen.
Oh, nein, ist das ein Schmetterling?
Schon sehr gut, aber nicht ganz richtig. Was glauben Sie, ist ein Gartenblattschaber?
Ein Gartenblattschaber? Sitzen die unter den Blättern, fressen die Blätter auf. Eine Heuschrecke.
Nein, was glauben Sie, ist das Besondere an der Knuddelraupe?
Wie heißt die Knuddelraupe? Sie ist dicker als die anderen. Knuddelig. Ich weiß es nicht.
Dass ich mit der kuscheln kann. Aber Raupen sind ja Ding, wenn man die anfasst, sind die als immer ganz schön stachelig nachher auf der Hand, oder? Kann man ja nicht viel machen. Gibt es dann einen Schmetterling? Oder ist das auch nur alles so Käferarten?
Was glauben Sie, ist ein Gartenblattschaber?
Nee, das weiß ich nicht. Was gegen Flöhe oder Läuse von den Blättern zu kriegen?
Ist schon sehr gut. Was glauben Sie, ist ein großer Gabelschwanz?
Also zum Beispiel eine Heuschrecke kann auch nicht fliegen. Ist auch ein Insekt.
Gabelschwanz. Ist das ein Skorpion?
Wir gehen jetzt ins Tropeninstitut und dann fragen wir mal welche. Vielleicht haben die mehr Ahnung. Was glauben Sie, ist eine Riesenseidenspinne?
Eine Spinne? Ja, ich hätte jetzt gesagt, das ist eine Spinne. Ja, dann ist es vielleicht ein Käfer?
Ja. Schon gut, aber was für eine Art?
Da bin ich überfragt. Da fällt mir leider nichts mehr zu ein.
Danke für das Interview.
Na, ich glaube, ihr löst es mal uns auf. He?
Ja, das könnt ihr später in der Sendung hören.
Richtig, das könnt ihr jetzt ihr gleich in der Sendung hören. Direkt nach dem nächsten Lied.
Kasper, könntest du mir etwas Geld geben, damit ich mich besser für Tiere und die Umwelt einsetzen kann?
Tja, Ben, tut mir leid, aber ich bin blank.
Da fällt mir ja was ein. Dazu gibt es ja auch ein Lied.
Ich weiß, ich bin blank von den Lochis.
Und das hören wir jetzt.
So, nachdem wir eben die Leute haben Rätsel gehört, was die komischen Tiere wohl sein könnten, hört ihr jetzt die Auflösung von Yuki und Johann.
Passt gut auf, dabei kann man eine Menge erfahren.
Wir klären euch jetzt auf zu den ungewöhnlichen Insekten.
Tolle Idee, weil das ist auch sehr nötig, weil viele Leute diese Tiere nicht kannten. Was ist denn der große Gabelschwanz, Yuki?
Der große Gabelschwanz ist in echt eine Raupe. Er verteidigt sich, indem er seinen Kopf in den Körper hereinzieht. Und vorne auf den Schultern ist ein roter Ring zu sehen mit zwei schwarzen Punkten. Für die Feinde sieht es so aus, ob sie aufgefressen werden. Johann, ist der Riesenspinner eigentlich eine Spinne?
Nein, der Riesenspinner ist ein Nachtfalter, der riesig genannt wird, weil er eine Flügelspannweite von einem halben großen Lineal hat. Wenn er aus dem Kokon geschlüpft ist, dann hat er keinen Mund und deshalb lebt er nur eine Saison lang. Yuki, da war doch noch was mit einem Vogel und dessen Schwanz. Ist das ein Vogel?
Nein, das Taubenschwänzchen ist ein tagaktiver Falter. Er hat einen 3 cm langen Rüssel und sieht aus wie ein Kolibri. Und sein Schwanz erinnert an einen Taubenschwanz. Deshalb der Name. Sag mal, Johann, ist das nächste Tier ein Käfer, der verliebt ist?
Der Weinschwärmer ist eine Raupe, Yuki, dessen Kopf wie der von einer Schlange aussieht. Wenn man im Gras sitzt und die würde neben dir auftauchen, dann würdest du dich sicher auch erschrecken. Yuki, ist der Gartenblattschaber ein Tier, das Blätter dekoriert?
Nein, Johann, der Gartenblattschaber ist ein Käfer. Er hat einen Rüssel und ist behaart wie Alf. Quatsch beiseite. Deshalb erinnert er an einen Ameisenbär. Johann, ist die Knuddelraupe eigentlich ein Kuscheltier?
Ganz im Gegenteil. Das Besondere an der Knuddelraupe ist, sie sieht besonders knuddelig aus. Aber sie hat Brennhaare. Wenn man die berührt, dann kann es zu Kopfschmerzen, Übelkeit und sogar zu Lähmungen kommen. Deshalb nicht immer sofort alles knuddeln, was knuddelig aussieht.
Das waren die Informationen von Yuki
und Johann.
Hallo, hier sind die Radiofüchse. Und hier sind Yuki und
Johann. Heidi, Carla und Helen haben ein Interview in einer Tierarztpraxis gemacht. Dort haben sie viele interessante Dinge erfahren.
Das stimmt. Vor allem auch erlebt. Denn während des Interviews sind zwei kleine Hunde herumgesprungen. Wer diese beiden sind, das erfahrt ihr jetzt.
Los geht's.
Hallo, hier sind die Radiofüchse.
Heidi,
Carla
und Helen.
Wir sind jetzt hier in der Tierarztpraxis St. Pauli und wollen hier jetzt jemanden interviewen. Können Sie sich einmal vorstellen?
Hallo, ich bin Ruth.
Was machst du denn hier?
Ich mache hier den Tresen, ich mache den Einkauf und die Werbung und die Kundenbetreuung.
Welche Tiere kommen am meisten?
Am allermeisten haben wir Katzen, Hunde, aber wir haben auch Meerschweinchen, Kaninchen, Ratten, Mäuse und Vögel.
Welche Krankheit haben die Tiere am meisten?
Das kommt immer ganz drauf an. Sie können natürlich Unfälle haben, das heißt, sie haben irgendwie sich vielleicht die Pfote eingetreten mit einer Scherbe. Oder aber es kommen sehr viele Tiere, die Hauterkrankungen haben, das heißt, sie sich immer ständig jucken müssen.
Hatten Sie schon mal ein sehr seltenes Tier und wenn ja, welches?
Wir hatten ja schon mal einen Leguan und einen Huhn. Der Leguan, der war bestimmt 2 Meter lang. Der Schwanz war bestimmt auch noch mal 1 Meter lang und wir mussten ihn zu dritt festhalten, um ihn überhaupt behandeln zu können. Und das Huhn, das wurde gehalten tatsächlich auf einem Balkon. Das hat dort auch immer fleißig die Eier gelegt, aber es musste dann auch leider hier eingeschläfert werden, weil es zu alt geworden war.
Mögen Sie selber gerne Tiere?
Natürlich mag ich sehr gerne Tiere. So einen Job kann man gar nicht machen, ohne Tiere zu mögen. Ich selbst habe 2 klitzekleine Hunde. Und zwar ein Chihuahua, ein Mini-Chihuahua von 1,3 Kilogramm. Der heißt Berlusconi und ist 5 Jahre alt. Und dann habe ich einen russischen Toy-Terrier, Toy von Spielzeug, russischer Toy-Terrier. Der ist 7 Jahre alt. Beide Hunde sind sogenannte Second-Hand-Hunde. Die sind in Familien gewesen, wo sie nicht besonders gut betreut worden sind und erkrankt waren. Und der kleine Schwarze, der wiegt 2 Kilo und heißt Vegas.
Was für Tiere gibt es in der Stadt?
Man kann es kaum glauben, das glauben wir ja auch immer nicht. Neben Hunden und Katzen werden wirklich sehr, sehr, sehr viele Kleintiere gehalten, wie Hamster, wie Mäuse, wie Ratten, wie Meerschweinchen, wie Kaninchen, wie Vögelchen und dergleichen. Vielfach vergessen manchmal die Eltern, dass auch diese Tiere ihre eigenen Bedürfnisse haben und eigentlich nicht sonderlich gut geeignet sind für die Kinder. Gerade zum Beispiel ein Hamster, die sind ja sehr, sehr bissig. Ja, die können einen schon wirklich verletzen. Das sind sehr nachtaktive Tiere. Und eigentlich, wenn die Kinder schlafen sollen, dann wird er aktiv. Und das ist natürlich etwas unglücklich.
Vielen Dank für das Interview.
Ich habe zu danken für euren Besuch. Vielen Dank, dass ihr hier wart.
Hallo, hier sind die Radiofüchse Helen
und Liz. Helen hat sich das nächste Lied ausgesucht, weil es ihr Lieblingslied ist. Das heißt übrigens Geboren, um zu leben. Helen, wieso ist es eigentlich dein Lieblingslied?
Liz und ich sind ja Viertklässler und wir kommen ja jetzt nach den Sommerferien in die 5. Klasse. Und da hatte ich einen Kennenlerntag in der neuen Schule und da haben wir am Ende das Lied gesungen. Mir hat es sehr gut gefallen und deswegen ist es mein Lieblingslied.
Vielleicht gefällt euch das Lied ja genauso gut wie Helen. Hört doch mal rein.
Carla, findest du es auch, dass es draußen auf der Straße immer so schmutzig ist?
Ja, aber es gibt auch Tage, wo der Müll weggemacht wird.
Ja, stimmt, aber wer macht das eigentlich?
Das wollten wir alle im Kurs wissen. Deshalb sind wir zur Stadtreinigung gegangen und haben mit anderen Müller gesprochen. Der hat uns ganz viel erzählt.
Und das hört ihr jetzt.
Hallo, hier sind
Kasper, Ben
und Liz von den Radiofüchsen. Können Sie sich einmal vorstellen?
Ja, hallo, ich bin André Möller von der Stadtreinigung Hamburg. Ich arbeite hier in der Pressestelle als Pressesprecher und bin genau dafür da, Fragen zu beantworten, wie ihr sie wahrscheinlich gleich habt.
Was genau ist die Aufgabe der Stadtreinigung Hamburg?
Wer ein bisschen mit offenen Augen durch die Stadt geht, der sieht das fast schon selbst. Wir machen die Müllabfuhr in Hamburg. Wir halten ganz, ganz viele Straßen und Gehwege sauber. Und was wir auch noch machen, das ist die Sperrmüllabfuhr zum Beispiel. Wenn ihr mal so einen ganzen Keller oder Boden voll mit Gerümpel habt, dann ruft ihr uns und dann kommen wir und holen das alles runter. Und im Winter, kennt ihr vielleicht, wenn es überall glatt ist, sorgen wir dafür, dass es nicht mehr so rutschig ist.
Arbeiten die Leute, die den Müll einsammeln, gerne hier?
Ja, wenn du sie mal fragst, leider sind jetzt fast alle schon im Feierabend, aber wenn du sie fragen würdest, da würden bestimmt 80-90% würden bestimmt sagen, ja, gerne. Die meisten mögen das total gerne, immer an der frischen Luft zu sein, ist man ja als Müllmann oder als Reiniger. Und dass man so ein bisschen als Team, so als Kolonne ein bisschen selbstständig arbeiten kann und dass da nie so jemand immer guckt, was machen die jetzt gerade und so. Und das finden die Leute unheimlich gut und ganz, ganz viele finden das ganz toll, so früh aufzustehen. Also das, was wir uns gar nicht vorstellen können, so früh, ne, die müssen um 6 Uhr müssen die mit dem Auto los, müssen also schon deutlich früh aufstehen, um 4 Uhr oder so. Das finden die ganz, ganz toll, weil entsprechend früher sind die nämlich dann wieder zu Hause und kriegen dann auch mit, wie ihre Kinder sich so entwickeln.
Warum arbeiten eigentlich nur Männer bei der Stadtreinigung?
Also wir haben auch Frauen bei der Stadtreinigung, bei den Gehwegreinigern oder Gehwegreinigerinnen, muss man dann ja sagen, arbeiten ungefähr 50 von 450 Leuten. 50 davon sind Frauen. Und bei der Müllabfuhr fangen wir gerade an. Da haben wir von ungefähr 600 bis 700 Leuten haben wir immerhin schon sieben Frauen, die da jetzt arbeiten. Und wir versuchen, wo immer es geht, noch weitere Frauen zu bekommen, die dann hinten ganz normal als Auflader arbeiten und genau den gleichen Job auch machen müssen wie die Männer. Und das kommt ganz gut. Die finden das auch ganz toll hier.
Wie viele Leute arbeiten eigentlich hier?
Insgesamt bei der Stadtreinigung arbeiten 2600 Leute.
Wie viel Müll sammeln Sie im Jahr ein?
Im Jahr sind das ungefähr 1 Million Tonnen Müll, die wir sammeln. Das ist echt irre viel. Also Hamburg ist auch nicht die Stadt, die unheimlich gut trennt, den Müll trennt. Aber das ist eh die Summe von allem, was wir sammeln. Also das ist der Restmüll, das ist Biomüll, Papier, alles, was wir auf den Recyclinghöfen sammeln. Also Metallteile, die natürlich schwer sind. Und so kommen wir ungefähr auf 1 Million Tonnen. Also die Behörde, die Umweltbehörde hat das mal ausgerechnet, dass man ungefähr auf 250 Kilo pro Einwohner von Hamburg kommt pro Jahr.
Was war das Ekligste, was die Müllabfuhr je gesehen hat?
Also wir haben hier Kollegen, die nennen sich Mülldetektive. Und die gucken immer nach so wilden Müllablagerungen neben diesen Containern für Glas und Papier. Kennt ihr vielleicht, dass da immer mal daneben immer mal wieder so Müll liegt. Und da lag mal so ein blauer Müllsack und dann haben sie den aufgemacht, um zu gucken, ob sie nicht vielleicht irgendwo eine Adresse drin finden. So manchmal sind da Adressen drin von denen, die es da hingestellt haben. Und was entdecken sie da? Einen abgetrennten Kuhkopf. Der war schon leicht verwest und da waren ganz, ganz viele Fliegen und Maden dran. Die krochen da schon überall durch. Und das hat die wirklich geschockt. Das sind wirklich 2 Meter Männer. Die sind richtig groß und die sind bestimmt 1 Meter breit. Dann haben die Knie geschlottert. Da haben die auch schlecht geträumt die Nacht.
Was wünschen Sie sich von den Menschen in Hamburg? Was können Sie noch verbessern?
Also wenn ich einen Wunsch an die Hamburger hätte, dann würde ich sagen, trennt mehr Müll und haltet die Straßen ein bisschen mehr sauber. Was ich immer ganz schlimm finde, ist, wenn die Leute einfach was, sie fahren da so mit dem Auto und schnippen dann irgendwas aus dem Fenster oder die grillen zum Beispiel in den Parks, ne, die schleppen da irgendwie ganz viele Sachen hin, nur um zu grillen und nachher, wenn alles aufgegessen ist, dann ist denen das völlig egal. Die haben die Sachen da zwar hingeschleppt, aber zurücknehmen wollen sie die nicht mehr. Und dass man dann da einfach eine riesen Müllhalde hinterlässt, das finde ich irgendwie doof.
Was passiert eigentlich mit dem Müll, wenn Sie den eingesammelt haben?
Es kommt immer darauf an, was für einen Müll wir einsammeln. Danach richtet sich dann auch, wie wir es behandeln. Also zum Beispiel gut erhaltene Sachen, die geben wir zu Stilbruch und verkaufen sie wieder. Alles, was dann wirklich nicht mehr zu gebrauchen ist, da kommt es dann drauf an. Restmüll, das verbrennen wir in Müllverbrennungsanlagen. Da entsteht dann Strom und Fernwärme draus. Da beliefern wir dann sozusagen mit der Fernwärme die Hamburger Haushalte, die heizen dann im Winter oder haben dann warm Wasser. Bei Bio ist das so, dass wir das in ein Kompostwerk geben und da entsteht dann nicht nur Kompost draus, sondern eben auch Biogas und das Biogas wird dann auch nochmal umgewandelt in Strom und das fließt dann ins Stromnetz. Papier, da wird komplett Papier wieder draus gemacht, es sei denn, da sind so ein paar kleine Stecknadeln drin, hier so Heftzwecken und Heftklammern und solche Sachen, die werden natürlich aussortiert. Aus Glas wird eigentlich zu 100% auch wieder Glas und aus den gelben Tonnen, da werden dann Kunststoffgranulate draus gemacht, die dann wieder an die Industrie verkauft werden und daraus entstehen wieder neue. Das sind so eigentlich so diese 4, 5 Stoffströme, wie wir das nennen.
Was passiert eigentlich mit aller Restmüll?
Der kommt in eine Müllverbrennungsanlage. Also der kommt erst in einen Bunker, dann wird das immer schön vermischt. In so einem Bunker liegen irgendwie über mehrere Tage, liegt da der Müll, den wir über mehrere Tage gesammelt haben. Und weil der Müll, den wir bei dir zu Hause einsammeln, ja auch was anderes ist, als wenn wir das zum Beispiel irgendwo einsammeln, wo jemand einen riesen Garten hat. Da ist dann plötzlich viel, viel mehr Grünzeug drin und so, wenn er das nicht getrennt hat. Deswegen muss der Müll immer ein bisschen vermischt werden, damit er einigermaßen gleichmäßig ist und einigermaßen gleich gut brennt. Und wenn das dann geschafft ist in diesem Bunker, dann kommt das auf so einen Feuerrost und wird dann in die Verbrennungsanlage geschickt. Und da entsteht dann aus diesem Feuer, da produzieren wir dann Fernwärme und Strom, den wir ins Gas, ins Stromnetz und ins Fernwärmenetz speisen. Da entstehen natürlich auch noch ein paar andere Sachen, weil wir hinterher das, was da an Rauch sich entwickelt, das muss noch gereinigt werden, damit das nicht so giftig ist. Und aus diesen Prozessen entsteht dann Salzsäure, die wir in die Chemieindustrie verkaufen. Da entsteht Gips, den wir in die Baustoffindustrie geben. Ganz zum Schluss kommt Schlacke daraus, also so etwas härtere Schlacke. Das ist dann vom Gewicht hier nicht mehr so viel von dem, was da ursprünglich reingetan wurde. Und das wird im Straßenbau verwendet. Also wenn du eine neue Straße baust, dann bevor du nachher die letzte Decke drüber legst aus diesem schwarzen Asphalt, da drunter ist dann immer Schlacke aus Müllverbrennungsanlagen.
Also fast alles wird benutzt, außer der Rauch.
Ja, es wird fast alles benutzt. Das Einzige, was noch übrig bleibt, das sind, weil wir ja diesen Rauch reinigen, das sind diese Filterrückstände. Also wenn man so einen Rauch filtert, dann bleiben da Rückstände drin, die sind sehr, sehr giftig und die werden dann in so alten Salzbergwerken, werden die dann erst verglast, also das ist ein ganz aufwendiges Verfahren und dann werden die dort deponiert. Das ist das Einzige, was letztendlich entsteht oder übrig bleibt, wenn man Müll produziert. Deswegen ist es eben auch so wichtig, möglichst wenig Müll zu produzieren. Also alles, was wir hier bekommen, kommt ja von Menschen, die irgendwas gekauft haben und es nicht mehr brauchen. Und je weniger du kaufst und je weniger du konsumierst, desto besser ist es später für die Umwelt.
Danke für das Interview.
Ja, danke, hat mir Spaß gemacht.
Radiofixe.de. Ihr habt gerade das Interview mit Andrea Müller von der Stadtreinigung gehört. Jetzt hört ihr, wie wir einen Rundgang dort gemacht haben und was wir dort alles gesehen haben.
Wir durften sogar in ein Stadtreinigungsfahrzeug einsteigen.
Das hat voll viel Spaß gemacht.
Wir machen mit Herrn Möller jetzt gleich einen Rundgang. Lass uns schnell runtergehen, die anderen sind schon unten. Jetzt gehen wir nach draußen und gucken uns das Gelände an. Hier ist eine Mülltonne, die geht ganz tief in den Boden.
Hallo!
Was hat es denn mit dem Mülleimer auf sich?
Das ist ein großer, wir nennen das Unterflurpapierkorb, also ein unterirdischer Papierkorb. Rausgucken tut da nur eine Säule, wo man seinen Abfall reinwirft. Und unten passen bis zu 5 Kubikmeter rein. Das heißt also, das sind ungefähr 2,50 Meter mal 2 Meter. Ein ganz, ganz großer Abfallbehälter. Das hat den Vorteil, ein normaler Mülleimer, den du so an Straßenampeln und so hängen siehst, den musst du vielleicht einmal am Tag leeren. Und so einen, den brauchst du nur einmal die Woche leeren.
Was können wir uns hier noch angucken?
Also wir können jetzt zum Beispiel mal zu der Flotte von unseren Müllfahrzeugen gehen und dann kann ich euch noch ein paar Winterdienstfahrzeuge zeigen zum Beispiel.
Dann lass uns mal losgehen. Wir sind jetzt bei den Autos, also bei den Müllautos. Das sind ganz schön viele. Das sind solche Autos, wo sich der Müll immer drin dreht.
Also ich bin gerade neben den Müllautos. Hier stinkt es ganz schön nach alles zusammen, also Müll, Dreck. Einfach alles, was man sich mit Stinken vorstellen kann.
Warum sind sie eigentlich gelb, also orange angezogen?
Die arbeiten ja quasi im Straßenverkehr. Also die halten mitten im laufenden Verkehr und holen dann die Tonnen, laufen hinter das Fahrzeug und so. Und da müssen die so angezogen sein, dass die Autofahrer die auch sofort sehen. Wenn da ein Autoscheinwerfer drauf fällt auf diesen Reflektorstreifen, dann reflektiert das sofort und der Autofahrer ist sofort gewarnt. Müllmänner leben gefährlich.
Wie viele Müllautos gibt es hier eigentlich?
Normale Müllautos, die so von Haustür zu Haustür fahren, haben wir ungefähr 200. Insgesamt haben wir aber 700 Fahrzeuge. Also wir haben natürlich noch auch Sperrmüllfahrzeuge und dann haben wir noch Fahrzeuge, die die Gehwege und die Straßen reinigen und so. Und alles zusammen summiert sich dann auf 700.
Ganz schön viel.
Das ist ganz schön viel, das ist auch ganz schön teuer. So ein Müllfahrzeug zum Beispiel, das kostet 250.000 Euro ungefähr. Also das ist 250.000. Da strampeln sich ganz viele ganz schön ab bei Günther Jauch.
Wer bezahlt eigentlich die Müllautos?
Die Müllautos werden von allen Hamburgerinnen und Hamburgern bezahlt, weil die zahlen ja Gebühren für die Müllentsorgung. Und da ist natürlich auch drin, dass wir ungefähr nach 10 Jahren, wenn so ein Auto nicht mehr richtig funktioniert, uns ein neues Auto kaufen dann als Ersatz. Das wird alles über die Müllgebühren bezahlt.
Wo gehen wir denn jetzt hin?
Jetzt zeige ich euch noch mal ein paar Kehrmaschinen. Also das eine ist ja die Müllentsorgung, aber wir machen ja Hamburg auch sauber. Also alles, was die Leute so auf den Gehweg werfen und so, das muss ja auch wieder aufgehoben werden. Und das machen wir auch mit Maschinen zum Teil. Und da kann ich euch mal ein paar kleine und große Kehrmaschinen zeigen.
Okay. Wir gucken jetzt, ob die Tür auf ist von so einem Schrubberauto, ob wir da reingehen können und mal gucken, was es alles in so einem Müllauto gibt. Also es ist so eine Art Zusammenfeger, wie ein Riesenbesen, der, wie ihr wahrscheinlich auch schon öfters gesehen habt, den Rest, der auf dem Boden liegt, noch wegschrubbt.
Ja, diese Drehbürsten, die immer an diesen Straßenputzer dran sind, da sind hier voll die krassen, harten Eisendinger dran, die das wegfegen, sind steinhart und ja, sind ultraspitz, wie ich gerade merke.
Wir dürfen uns vielleicht gleich in so ein Saubermachauto setzen.
Also ich sitze hier gerade am Steuer. Hier sehe ich das Steuer. Dann ist hier so ein Knopf. Ich weiß jetzt nicht gerade, was es ist. Vielleicht ist es, wenn man draufdrückt, dass das Lenkrad dann zu bewegen ist. Und hier sieht man, es ist so ein extra Sitz. Und übrigens, dieser Sitz hier, das ist nur Schaumstoff, also richtig weich. Und hier ist noch so ein gelber Schalter für Lüftung. Den drückt man, wenn man die Lüftung anhaben will, weil es stinkt ja auch öfters. Hier ist noch ein Warnblinker, wie ihr beim normalen Auto wahrscheinlich auch kennt, dass es blinkt. Und hinter mir, drehe ich mich mal kurz um, sehe ich den Waggon und den Tank. Da brauchen sie auch viel Benzin. Ich sitze jetzt hier in dem Führerhaus und denke, ich wäre ein Müllmann. Tut, 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 Müllmann. Wann kommen eigentlich genau diese Fahrzeuge zum Einsatz?
Also das sind kleine Gerätekehrmaschinen, nennen wir das. Das sind die allerkleinsten Kehrmaschinen, die es gibt. Die kommen zum Einsatz auf den Gehwegen. Das heißt, vorher laufen dann irgendwie 2, 3 Leute in Orange und fegen irgendwie alles zu einer, ja, letztendlich alles aus den Ecken raus und fegen das zu einer langen Wurst zusammen. Und dann kommt die Kehrmaschine und kehrt das alles ein, sodass niemand von den Fegern mehr mit einer Schaufel das alles aufschaufeln muss und in irgendeinen Sack schütten oder so, sondern das macht alles die Kehrmaschine. Die Feger, die fegen wirklich nur noch. Das war früher anders, da mussten die alles machen. Aber mit den Kehrmaschinen hat sich das Leben dann als Gehwegreiniger dann auch doch ein bisschen erleichtert.
Jetzt machen wir die Türen wieder zu und es hat sehr viel Spaß gemacht, da drin zu sitzen. Jetzt gehen wir leider schon wieder nach oben und müssen wieder zurück zur Schule. Hier gibt es bestimmt sonst noch ganz, ganz viel zu entdecken.
Vielen Dank für den Rundgang.
Ja, hat mir Spaß gemacht und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne nochmal vorbeikommen. Da gibt es noch so viele Sachen zu erzählen. Müllabfuhr ist echt spannend.
Johann, was glaubst du, kommt jetzt?
Das Ende der Sendung?
Nein, Johann, was ganz anderes.
Etwa ein neues Interview?
Nein, 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 Johann. Aber jetzt sage ich es dir.
Nein, ich will weiterraten.
Okay.
Etwa ein Lied?
Ja, genau. Es ist das neue Lied Anma von den Beginner.
Los geht's.
Weiß einer von euch, wie es Andrea, unserer ehemaligen Kursleiter, geht und wo ist sie überhaupt?
Ja klar, ich weiß es. Andrea ist in Norwegen. Dort ist sie Walexpertin und fährt auf Schiffen und erklärt Touristen auf Norwegisch, Englisch und Deutsch alles über Wale.
Ja, stimmt. Wir hatten ja auch ein Telefoninterview mit ihr. Liz, Kasper und Andrea könnt ihr jetzt hören.
Hallo, hier sind Liz und
Kasper
von den Radiofüchsen. Hallo Andrea, wo bist du eigentlich gerade?
Hallo Liz, hallo Kasper. Ich bin in Nordnorwegen, ganz weit nördlich vom Polarkreis. Hier scheint 24 Stunden am Tag die Sonne. Das ist ganz ulkig. Und ich bin auf einer Insel, einer großen Insel aber. Und der Ort, wo ich bin, heißt Andenes. Das heißt irgendwie sowas Ähnliches wie Entenhausen. Und im Moment sitze ich gerade am Strand, weil ich eben auf dem Boot war und da eine Whale-Watching-Tour begleitet habe. Und jetzt ruhe ich mich davon aus und spreche mit euch.
Wir haben Fragen über Wale an dich.
Ja, immer raus damit.
Was ist die gefährdetste Walart der Welt?
Ja, das ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Das ist wahrscheinlich der Flussdelfin. Also es gibt verschiedene Flussdelfine und es gab zum Beispiel noch bis vor 10 Jahren einen Flussdelfin im Yangtze-Fluss in China. Nennt man auch den gelben Fluss, weil man da, weil da so gelber Sand überall im Fluss ist. Und diesen Delfin hat man so vor 10 Jahren zuletzt gesehen. Und manche Wissenschaftler sagen, der ist schon ausgestorben. Und andere sagen, nee, ab und zu kann man den noch sehen. Aber der ist am meisten gefährdet, also der ist fast vom Aussterben bedroht.
Was gefällt dir an Walen?
Ja, das kann ich total schwer beantworten. Ich habe da schon ganz viel mit meinen neuen Kollegen hier vom Whale-Watching drüber gesprochen. Das ist so komisch, wenn man die sieht, dann wird man ganz emotional, so ganz gefühlvoll. Eben zum Beispiel haben wir 50 Delfine gesehen, die um das Boot herumgesprungen sind. Und irgendwie fällt einem da die Kinnlade runter, man kriegt eine Gänsehaut. Aber warum das so ist, kann ich gar nicht so richtig beschreiben. Vielleicht, weil sie uns ein bisschen ähnlich auf eine Art sind. Also es sind ja auch Säugetiere, die atmen auch Luft, kriegen auch lebende Junge, aber sie sind ins Wasser gegangen irgendwann mal und vielleicht fühlen wir uns so ein bisschen verwandt mit denen. Vielleicht liegt es daran.
Was sollte man machen, wenn man einen Wal am Strand findet?
Ja, das habe ich meine Chefin auch mal gefragt, was soll man dann machen? Und die meinte, man muss ein bisschen vorsichtig sein, denn das sind Raubtiere auch, die Wale. Die haben zum Teil, also es gibt Wale, die auch sehr spitze Zähne haben. Und man sollte auf jeden Fall sich dem Kopf und der Schwanzflosse, die man ja Fluke nennt bei den Walen, ein bisschen fernhalten. Denn ein Wal, wenn er Angst hat, kann er ganz schön doll schlagen mit der Fluke. Man sollte die Polizei rufen und die Polizei informiert dann Experten, die wissen, was zu tun ist. Weil manchmal kann man die auch wieder retten, wenn die nicht so groß sind. Also zum Beispiel Schweinswale in der Nordsee, die sind ja nur so ungefähr 1,80, also wie so ein ausgewachsener Mann so groß. Und wenn da viele Leute anpacken und die haben dann auch so Spezialgeräte, mit denen die praktisch den Wal so ein bisschen einpacken und dann können die den wieder ins Wasser ziehen. Das ist tatsächlich auch schon mal gelungen, auch so einen Schweinswal zu retten. Aber wenn die Wale sehr, sehr groß sind, wie zum Beispiel die Pottwale, die im Winter an der Nordsee gestrandet sind, dann kann man leider gar nichts machen, weil die viel zu schwer sind.
Okay, ich übergebe dann jetzt an Kasper.
Wie groß war der größte Wal, den du je gesehen hast?
Also die größten Wale, die man hier sehen kann, wo ich jetzt gerade bin, das sind die, die man im Moment im Sommer hier sehen kann, muss ich sagen, das sind die Pottwale. Im Winter kann man auch noch größere Wale hier sehen, die Finnwale zum Beispiel. Aber die ich gesehen habe, das waren die Pottwale. Und ein Pottwal, der war wahrscheinlich so 16 Meter lang. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn so 3 Autos, vielleicht auch bei den großen Walen 4 Autos hintereinander parken, so lang ist es der Wal, der Pottwal.
Was ist die gefährlichste Walart der Welt?
Ich würde sagen, dass das der Schwertwal ist. Auf Englisch heißt der auch immer noch Killerwal. Auf Deutsch sagt man das eigentlich nicht mehr, weil sich das so ein bisschen anhört, ja, wie in so einem Thriller im Kino, ein Killerwal, weil der bringt ja nicht absichtlich jemanden um, sondern der Orca, der Schwertwal, der frisst eben auch junge Delfine oder Seehunde und das sieht manchmal ein bisschen brutal aus, wie er die tötet. Er kann nämlich die Tiere nicht zerkauen, weil er keine Backenzähne hat und deshalb schlägt er die manchmal so auf Felsen auf, bis sie halt tot sind und das sieht ziemlich brutal aus. Es gibt Leute, die tatsächlich auch mit Orcas schnorcheln gehen zum Beispiel und das würde ich zum Beispiel nicht machen. Also da hätte ich Angst, weil man nie weiß, wie so ein Tier reagiert. Das ist halt ein wildes Tier, hat wirklich enorme Zähne, also das ist ein bisschen schwierig. Also eigentlich sind Wale total friedliche Tiere, aber wenn die sehr, sehr groß sind, dann sollte man der Schwanzflosse, also der Fluke, nicht zu nahe kommen. Denn wenn die einmal damit sich fortbewegen, dann schlagen die halt so auf und ab. Und wenn du das abbekommst, dann bist du auch erstmal ohnmächtig. Einfach weil das so eine enorme Kraft ist, auch wenn der Wal dir gar nichts Böses wollte eigentlich.
Was essen Wale?
Die meisten Wale essen Fische. Und da ich mich hier besonders gut mit dem Pottwal auskenne, kann ich ja über den noch was erzählen. Der isst nämlich oder frisst am liebsten Tintenfische. Und zwar mag der besonders gerne Riesentintenfische. Das sind wirklich enorme Tintenfische. Die sind 10 Meter lang. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich glaube, so ein Klassenraum ist vielleicht so halb so lang ungefähr, muss man sich vorstellen. Und der Pottwal taucht dafür ganz, ganz tief. Der kann 2000 Meter tief tauchen und dort findet er dann diese Riesentintenfische.
Wie viele Wale leben circa noch auf der Welt?
Also für alle Wale kann ich das gar nicht beantworten. Das ist einfach, die Frage ist zu schwierig. Ich kann das für die Pottwale sagen. Man vermutet, dass noch ungefähr 360.000 Pottwale auf der Welt leben. Das ist ganz schwer, die zu zählen, weil die halt immer so tief tauchen und sie halt nicht so oft an der Oberfläche sind. Die kommen ja immer nur zum Atmen mal an die Oberfläche. Und es muss früher, also ungefähr vor 100 Jahren, noch viel, viel, viel mehr gegeben haben. Man schätzt so 1 bis 2 Millionen Pottwale muss es gegeben haben. Aber die sind ja ganz doll bejagt worden und ganz viel sind gefangen worden. Und deshalb gibt es inzwischen nicht mehr so viele, also im Vergleich zu vor 100 Jahren.
Wie lang kann ein Wal unter Wasser bleiben?
Also das ist auch unterschiedlich, je nachdem, ob du einen Delfin hast. Delfine sind ja auch Wale oder eben einen Schwertwal. Bei dem Pottwal ist es so, der Pottwal ist da auch ein Rekordhalter. Der kann, das hat man mal nachgemessen, 2 Stunden und 18 Minuten unter Wasser bleiben. Also das ist wirklich enorm. Ein Mensch kann ja mal gerade 3 oder 4 Minuten die Luft anhalten, wenn er also richtig gut trainiert ist. Und ein Wal kann eben viel, viel länger unter Wasser bleiben.
Vielen Dank für das Interview und wir wünschen dir noch eine ganz tolle Zeit.
Dankeschön, ihr Lieben. Das hat mir ganz viel Spaß gemacht, mit euch zu telefonieren. Und ich freue mich schon, auch wieder nach Hause zu kommen, auch wenn es ganz toll ist hier oben. Tschüss.
Wir freuen uns auch auf dich. Tschüss.
Hallo, hier sind immer noch die Radiofüchse, Helen und Liz.
Leider müssen wir uns schon wieder verabschieden, aber wenn ihr unsere Sendung gerne noch einmal hören wollt, dann geht auf unsere Internetseite und die lautet
www.radiofüchse.de.
Und ihr müsst es, wenn ihr es im Internet sucht, zusammenschreiben und anstatt Ü, O, E.
Wir hoffen, es hat euch viel Spaß gemacht und ihr habt uns auf Tide 96.0 gehört. Nun grüßen wir noch unsere Freunde und Verwandten.
Ich bin Helen und ich grüße meine Mutter Nico, mein Vater Klaus und meine Freunde.
Ich bin Ben und ich grüße meine Schwester Nika, meine andere Schwester Melissa und meine Eltern.
Ich grüße meinen Bruder Kave, meine Eltern und meine Familie.
Ich grüße meine Mama, Papa, ich grüße meine Oma und Opas und ich grüße meinen Freund Antonin, Jo und Liam.
Ich grüße meinen Papa, meine Mutter, meine kleine Schwester und meine Stiefmutter.
Ich grüße meine Schwester und meine Eltern.
Ich grüße meine Mama, meinen Papa, meinen Bruder und meine Oma und Opa.
Ich bin Liz und ich grüße meinen Bruder Gordon, meine Eltern und meine Freunde und Verwandten.
Zum Schluss hört ihr noch ein Lied. Es heißt Leb und es ist von der 3. Generation. Ich habe mir das Lied zum Schluss für euch ausgesucht, weil ich es so gerne mag. Viel Spaß und tschüss.
Leb, wie du dich fühlst.